Und ich hatte, war einer Frau, einer Bekannten, anvertraut worden, die sollte mich mitnehmen. Und die hatte noch ein, hier ist auch diese kleine Fliege, die mich zu Hause ärgert. die hatte einen Platz erwischt. Ja, und ich stand nun draußen, da war ein freundlicher Mann, der hat mich durch das Abteilfenster dann in das Abteil hineingehoben. Anders war nicht möglich, durch die Tür. Die waren so voll Leute, da war nichts mehr drin. In Berlin, wie gesagt, musste ich die Fahrt unterbrechen. In den Trümmern Berlins, da fand ich einen Apfelbaum mit noch grünen Früchten. Ich hatte eine kleine Tüte Zucker bei mir und damit konnte ich meinen Fund versüßen. Es war ja Mai, Juni und da waren die Äpfel, man so groß, ja, und aber Hunger hatte ich doch. Es war eine Zeit, in der nach dem Kriege die Schrebergärten Hochkonjunktur hatten. Auch wir erhielten so ein Fleckchen Erde. Wir konnten zusehen, wie es wächst und somit förmlich Gottes Güte erleben. Es war eine Freude, die zur Dankbarkeit führte. Heute ist das Gärtnern für mich nicht mehr aktuell. Heute gehe ich halt spazieren. Meine Ärztin sagt, im Alter ist Bewegung und frische Luft das Beste. Ich muss ja auch zugeben, dass die Knochen gar nicht mehr so wollen, wie ich möchte. Ich erinnere mich daran, dass ein älterer Bruder in der Zeltmission, ich habe es glaube ich hier schon mal erzählt, das war in den 60er, 70er Jahren, meinte, er sei jetzt im Metallzeitalter angekommen. Silber in den Haaren, Gold im Munde und Blei in den Beinen. Ich freue mich über alles, was geerntet werden kann und darf. Ich dachte mir aber, das kann doch zu unserem Thema nicht alles sein. Freilich ist das Obst und Gemüse eine Lebensgrundlage für unseren Körper. Essen müssen wir möglichst gesund, wohl dem, der die Möglichkeit des eigenen Anbaus hat. Es bleibt der Markt für andere. Da gibt es alles. Für diesen und jenen ist das vielleicht auch viel bequemer. Er braucht nicht Umgaben, er kriegt seinen. Aber die Qualität, die steht zwar nicht mehr dran. Was soll's, sagt sich mancher. Gisela sagte mir einmal, Fadi, deine Mohrrüben, die schmecken besser als die vom Markt. Ist uns beim Kaufen bewusst, dass das Angebot im Markt auch von Gott gegeben ist? Der Markt kann die guten Angebote nicht wachsen lassen. Das Wachstum kommt von Gott. Wie singen wir doch an diesem Festtag? Wir haben es vorhin gesungen. Doch Wachstum und Gedeihen liegt in Gottes Hand. Geld kann das Gemüse nicht wachsen lassen. Und wo bleibt dein Dank? Und mit diesem Stichwort sind wir mit weiteren Gedanken beim zweiten Unterpunkt, dem Dank. Und ich dachte so, als ich ausarbeitete, an das Tischgebet. Ach, wie freuen wir uns darauf. Da steht der schöne Braten auf dem Tisch und die Soße und die Kartoffeln oder hier die Spätzle oder was weiß ich. Und da wird auf den Teller geschaufelt und dann geht's los. Mein lieber Freund, wie viele Gedanken wendest du daran, dass das, was du da jetzt gerade essen darfst, auch Gottes Geschenk ist, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit? Hast du nicht die eine halbe Minute vielleicht bloß, dass du auch mal ein Gebet sprichst, Herr, danke dafür, dass ich das haben darf? Sind wir so gleichgültig, dass wir das alles so hinnehmen? Das ist halt so. Jetzt habe ich mein Essen auf dem Tisch, jetzt kann ich essen. Mutter hat es ja gemacht. Das ist mir ganz ehrlich wirklich wichtig. Wir stehen in der Verantwortung vor Gott. Ich möchte ihm danken. Und ich freue mich, dass ich ihm danken darf, weil er mir so wunderbare Sachen schenkt. Aber wir überwiegend essen ohne ein Dankgebet, fangen einfach an zu essen. Liebe, liebe Leute, denkt doch mal, das Leben kann doch nicht sich nur unser Gottesleben hier im Gottesdienst auf den beschränken, sondern unser ganzes Leben ist doch in seiner Hand. Und wie wunderbar er uns jeden Tag und immer wieder beschenkt. Ach, bitte, dankt Gott, denkt daran. Aber ich komme weiter zum Dank. Schon im Alten Testament in 1. Chronik 16, Vers 8, da können wir die Aufforderung lesen: Freut euch nicht nur über die Gaben, sondern dankt dem Herrn. Da steht es nochmal: Tut kund unter den Völkern sein Tun. Ja, was tun wir? Sagen wir denn auf der Arbeitsstelle oder überall da, wo wir sind, auch von Gott? Mich haben sie mal gefragt: Na, Kreuzke, warst du denn wieder mal in der Kirche am Sonntag? Ja, selbstverständlich war ich da. Tut kund den Völkern sein Tun. Das ist aus Davids Danklied. Schwester Bertha Isselmann, ich habe sie vorhin mal genannt, ist schon lange tot, war ja auch älter als ich, sagte einmal dazu, sie hatte immer so Sprüche drauf: In Eisenbahn und Omnibus den Heiland man bekennen muss. Netter Spruch, aber ein toller Inhalt. Es gibt Artikel in den Zeitungen, in denen, ich komme wieder auf die Landwirtschaft zurück, auf den Garten, in denen beschrieben wird, in welcher enormen Größe Früchte geerntet werden. Oh, mein Kürbis, der wog 1 Zentner. Oh, und meiner noch mehr. Ja, und dann wurde es in der Zeitung abgedruckt. Und da waren die Bilder dazu. Wunderbar. Auch welcher Aufwand dafür getan wurde. Aber kein Wort wird darüber verloren, wer das Wachsen gegeben hat. Doch nicht der Gärtner. Doch nicht der Dünger, den er daran getan hat. Mag ja mithelfen, ist ja alles gut. Siehst du die Größe und die Gnade Gottes? Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Spürst du sie? Kann man denn die Gnade Gottes spüren? Denn wenn man die Früchte sieht, also mir geht das Herz auf. Wenn ich das sehe, wie das alles wunderbar gewachsen ist und wie das aussieht, ja, da bin ich so froh und freudig, da geht mir das Herz auf. Also da spüre ich den Dank, da spüre ich die Nähe Gottes. Paulus fragt in Römer 2, 24, weißt du nicht, dass dich die Güte Gottes zur Umkehr leitet? Was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Ich würde ja zum Thema passend das etwas anders sagen. Ich würde das am liebsten sagen, dass du zum Dank geleitet wirst. Weißt du nicht, dass dich die Güte Gottes zum Dank leitet? Ja, und nicht bloß zum Dank, auch zum Nachdenken. Mein Herz wird so voll Dank, dass ich singen und jubeln möchte, also wirklich. Nun leben wir ja hier in einem Land, wo wir reich beschenkt werden und nicht hungern müssen. Da sieht es in anderen Ländern ganz anders aus. Im 1. Johannesbrief 3,17 finden wir eine Mahnung. Wenn aber jemand in dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ich möchte genügend Zeit behalten, um auf den dritten Punkt meiner Ausarbeitung doch noch zu kommen. Und zwar die Ernte. Es war mir einfach nicht genug, nur über die materielle Basis des Erntefestes nachzudenken. Wundert euch nicht, ich muss immer mal ein bisschen viel ablesen, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Gleich als ich über die Bedeutung des Festes nachdachte, da war mir klar, es gibt noch eine andere Ernte einzubringen. Hören wir einmal, was in Matthäus 9, 36 bis 38 steht. Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ich dachte dabei, wie viel und wie oft beten wir für diejenigen, die doch fehlen in der Ernte. Junge Leute, die vielleicht sich bereit finden, auch ein theologisches Studium angehen, dass wir dafür beten, dass der Herr wirklich Leute in seine Ernte sendet. Ja, wir ernten ja irdische Früchte, aber der Herr, der möchte Menschen ernten oder retten, sagen wir so. Wir lesen, wie der Herr Jesus durch das Land ging und dabei die Probleme der Leute kennenlernte. Die Lebensverhältnisse der Menschen waren denkbar schlecht. Sie lebten unter dem Druck des Staates und dem der geistlichen Führer. Von der Liebe Gottes, da hörten sie nichts. Das jammerte den Herrn. Und er bringt, und es bringt ihn, muss es heißen, zu dem uns geläufigen Ausspruch: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Ich las darüber, die Jünger Jesu, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, einen Augenblick. Jünger Jesu, die von Gottes Geist getrieben sind, die mit starkem Glauben erfüllt sind, mit heiliger Liebe beseelt sind und mit dem Blick Jesu begabt sind, die sind gefragt. Doch solche Erntehelfer kann natürlich nur Gott berufen. Wir können das nicht. Aber wir können dafür beten, dass es geschieht. Er schenkt sie, wenn darum gebetet wird. Und echte Fürbitte richtet Großes aus im Reich Gottes. Erntezeit ist, weil Gottes Verheißung sich erfüllt und Christus gekommen ist. Ernte ist auch das Bild für das kommende Gericht. Schon mal darüber nachgedacht? Aus der Stellung zu Jesus Christus entscheiden sich jetzt schon, heute, Leben oder Tod, Heil oder Unheil. Gott hat uns zugesagt, wir haben jetzt schon, wenn wir an ihn glauben, wir haben jetzt schon das ewige Leben. Aber genauso kann man es verkehrt rum sagen. Glaubst du nicht, nimmst das alles nicht für ernst, dann hast du das ewige Leben auch nicht. Das steht dahinter. Ja, es ist bittere Not, wenn die Schnitter fehlen. Nun gibt uns der Herr aber noch einen ganz anderen Blick, einen ganz anderen Blick auf das Geschehen in der Welt. Ich möchte das nicht ungesagt lassen. Es mag uns in manchen Lebenslagen auch zum Trost gesagt werden. Dem Bestreben Jesu, die Menschen zu retten, stellt sich der Feind entgegen. Er verbreitet verkehrte Gedanken und weckt falsche Begehrlichkeiten. Die Menschen, die in diesen Sog geraten, ziehen auch noch andere in diesen Sog hinein. Sie leben aber unter uns. Und damit leben wir, Christen und Nichtchristen, zusammen bis zur großen Ernte. In Matthäus 13, 39 erklärt Jesus: Der Feind ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt und die Schnitter sind die Engel. Die Engel sammeln die Ärgernisse und die, die Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Ach, jetzt hört er aber fürchterlich auf, der Fritz. Der Herr möchte, dass wir fröhliche, dankbare, dienende Ernter sind, die sich bewusst sind, dass es Gott selber ist, der die Gaben gibt. ihm sei Ehre und Dank. Amen.